Und nun lesen wir weiter im Judasbrief, den wir vor 14 Tagen begonnen haben. Heute die Verse 3 und 4. Warnung vor dem Abfall oder wie ich es überschrieben habe, Warnung vor Glaubensschwächung. Unser Glaube kann ja geschwächt werden durch mancherlei Einflüsse von außen, die uns so stark beschäftigen oder die uns sogar wegziehen von der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn, so dass wir nicht mehr dieses Zeugnis sein können, was wir sein sollen. Judas schrieb hier, ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der einmal den Heiligen übergeben ist. Denn es sind etliche Menschen nebeneingeschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben ist, solches Urteil, die sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Wir hatten ja in den ersten beiden Versen darüber uns gefreut, über diese geistliche Haltung des Judas. Er, der ja mit dem Menschensohn Jesus Christus aufgewachsen ist und hätte ihn ja Ligier als seinen Bruder bezeichnen können, so wie das ja oft auch heute Christen tun, Jesus, mein Bruder, hat es nicht getan. Er gehörte zwar zu denen Geschwistern, die vorher Jesus verlästerten, ihn nicht ernst nahmen, sie glaubten nicht an ihn. Ja, ihn sogar provozierten und sagten, naja, wenn du offenbar werden willst, dann geh mal nach Jerusalem, wie die anderen auch, zeige dich. Sie lästerten ihn. Aber dann kamen sie zum Glauben und er auch. Und er erkannte, er ist nicht mehr mein Bruder, mein Halbbruder, er ist mein Herr, er ist mein Heiland, er ist mein Gott, so wie Thomas auch das sagte. Er ist mein Herr. Und mein Gott. Dieser Judasbrief ist ja recht kurz. Hat ja auch nur ein Kapitel und ist auf 25 Verse eingeteilt. Aber er wird genannt als einer der ernstesten Briefe im Neuen Testament. Weil dort der Finger auf die Gefahren für die Gemeinde Jesu ganz deutlich gelegt werden. Die Gefahren, die oft übersehen werden. Ich sagte ja schon mal, jede örtliche Gemeinde besteht aus Sohnen und solchen, aus wiedergeborenen Christen und aus Mitläufern. Es gibt keine örtliche Gemeinde, die nur aus Wiedergeborenen besteht. Es gibt Unkraut und Weizen, von dem Jesus gesagt hat, lasst beides miteinander wachsen. Er wird nachher offenbar machen zum Schluss, wer dazugehörte und wer nicht. Und davon schreibt auch Judas, indem er aufzeigt, da sind etliche unter euch, die gehören gar nicht zu euch. Sie reden fromm, sie singen mit, aber sie leben anders. Und ihr Leben zeigt, dass sie nicht gebunden sind an das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus. Aber das ist gar nichts Neues unter der Sonne. Auch wenn Judas diesen Brief ja schon 40 Jahre ungefähr nach der Himmelfahrt Jesu geschrieben hat und schon aufmerksam machen musste, achtet darauf, mit wem ihr es zu tun habt. Lasst euch nicht wegziehen vom Haupt der Gemeinde. Es war nichts Besonderes, es gibt es zu allen Zeiten. Denn auch zur Zeit, als Jesus über diese Erde ging, wir lesen das in Johannes 6, da gingen viele, und jetzt aufgepasst, seiner Jünger, hier wird das Wort Jünger genannt, hinter sich und gingen nicht mehr mit ihm. Viele seiner Jünger, die vorher lange Zeit mit ihm gegangen sind. Aber da gab es dann eine Schwelle der Wahrheit, der Konsequenz, und da gingen sie nicht mehr mit. Oder in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld können wir das ja lesen, sei es im Matthäusevangelium oder auch im Lukasevangelium, dass der gute Samen, der unter das Steinige gefallen ist, und da war ein bisschen Erde, schnell aufgeht, aber nicht tiefe Wurzeln hat. Und wenn eine Anfechtung kommt, dann sind die nicht mehr dabei. Solange es gut geht, solange man keine Not hat, solange man vielleicht Kaffee trinken kann gemeinsam essen kann, ist alles paletti und gut. Aber wenn die Verfolgung kommt, dann sind sie nicht mehr da. Dann verschwinden sie. Das hat der Herr Jesus bereits schon so gesagt. Und Judas macht aufmerksam auch darauf, dass das in jeder Zeit so sein kann. Was ist das Ziel dieses Mischmasches oder der Nebeneingeschlichenen? Das Ziel des Satans ist, dass die Gläubigen im Glauben geschwächt werden. Geschwächt werden, indem sie verschmolzen werden mit vielen Meinungen, vielen Aussagen durch andere, die nicht sich am Haupt orientieren. Die sich vielleicht sogar dann, wenn sie merken, es ist nicht in Ordnung, in Ärger gezogen werden und nicht mehr befähigt sind, Liebe zu üben. Zurückgehalten werden vom wirklichen Zeugnis, wer Jesus Christus ist. Und das Zeugnis, wer Jesus Christus ist, spiegelt sich ja nicht nur in den Worten wider, was schlecht ist und was gut ist, sondern wer wir sind. Wer wir sind im Wesen. Und dieses Zeugnis soll, wenn möglich, zurückgedrängt werden. Es sind Religiöse, die sind auch dabei. Judas, der die Gläubigen ja gerne mit Schriften ermutigen wollte oder schreiben wollte, wie wunderbar das ist, im lebendigen Glauben an den lebendigen Gott durch Jesus Christus stehen zu können. Er wollte gerne die Gläubigen mit solchen Briefen und Schriften gestärkt haben. Er kannte aber die Gefahr des schleichenden Giftes der Verführung. Gemeinde Jesu soll träge gemacht werden. Schleichendes Gift der Verführung. Nicht von ungefähr heißt es ja von den Verführern und den verführerischen Kräften, dass sie sich einschleichen. Die kommen nicht so ganz offenbar, die schleichen sich ein. Eben hier durch Menschen. Die bringen etwas mit, was gar nicht hineingehört. Was nicht auf Jesus hinweist, was subjektiv ist. Aber Gott selber hat versprochen, dass er die Seinen bewahren will. Allein schon in Psalm 91, Vers 6, da wird ja dieses Gift beschrieben als Pest. Als Pest nicht. Der erste Vers lautet ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Der spricht meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann heißt es hier in Vers 6, du wirst uns bewahren vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Ja, das hier geht es um dieses Schleichen, um dieses Nebeneinschleichen. Der Herr will uns bewahren und wir sollen den Aufblick zu ihm behalten. So schreibt es Judas, dass wir achtsam sind, damit dieses schleichende Gift, diese Pest uns nicht erreicht. Denn es heißt ja auch im Römer 16, das möchte ich uns in diesem Zusammenhang auch mal lesen, Römer 16 ab Vers 17. Ein Moment, das ist am Ende, also letzte Kapitel. Da heißt es dann, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus, sondern ihrem Bauch, und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Ja, das ist Realität. Man muss vielleicht auch mehr auf das hören, wie und was einer redet. Ob es wirklich Jesus meint oder ob es subjektiv den Menschen meint oder ob es eine andere Lehre meint oder ob es überhaupt die Verwirklichung des eigenen Lebens hier in dieser Welt meint oder ob es das neue Leben meint. Auch da sollen wir hinhören. Süße Worte werden oft gesagt. Judas ermahnt die Gläubigen, sich des Inhaltes ihres Glaubens neu bewusst zu werden und nicht verdrehen oder schmälern zu lassen. Verführer, unter denen ja Satan der Größte ist und er benutzt diese Verführer, arbeiten unter Verwendung sogar der christlichen Worte. Dass sie Teile der Wahrheit einfach weglassen und durch andere Worte ersetzen. Oder Worte noch ergänzend zu den Worten der Wahrheit hinzugeben. Wir lesen ja auch bei der Versuchung Jesu in Matthäus 4, 5 bis 7, dass der Satan Worte Gottes benutzt und spricht zu Jesus: Es steht doch geschrieben, dass du dir nicht deinen Fuß an einem Stein stößest, wenn du dich von der Zinne des Tempels herablässt. Aber er lässt was weg, nämlich das, was Jesus dann sagt. Es steht auch geschrieben in 5. Mose 6, 16, du sollst Gott nicht versuchen. Gehört zusammen. Er lässt das weg. Er sagt nur das eine, was ja irgendwie auch stimmt. Aber ohne das andere ist es dennoch nicht richtig. Verstehen wir? Wir müssen immer diesen Zusammenhang sehen. Darauf kommt es an, dass Judas sagt, achtet darauf, dass der Inhalt des neuen Lebens und des Evangeliums bei euch nicht geschmälert wird. Man kann ja in manchen Heften lesen, ich hatte da nochmal auch diese Notiz hier im Topic-Heft gelesen, dass ja die Spiritualität dem Glauben angegliedert sein muss und soll. Denn heute überrollen Angebote von Meditation und Atemübungen die christlichen Gemeinden. Man soll das üben, damit man besser im Glauben gefestigt wird. Auf einer Website-Präsentation im Mai vom ERF, vom Evangeliumsrundfunk, ging es um christliche Meditation für Anfänger. Im dort empfohlenen Buch von Jan Jonsson heißt es, viele sehnen sich nach einer Belebung ihrer stillen Zeit und neuen Impulsen. Und wie kann das aussehen? Man kann unter anderem stets Gebetsformeln wiederholen, ständig wiederholen. Und dieses Wiederholen wird auch spirituelles Atmen genannt. Das ist ja alles unter dem Deckmantel des Christentums geschrieben. Das sind ja nicht die Weltmenschen, ja? Die in evangelikalen Kreisen sehr bekannte Autorin Sarah Jung beschreibt Jesus beispielsweise so: Atme meine Gegenwart in tiefen Zügen ein oder sauge das Licht meiner Gegenwart in dich auf. Ja, das soll das Christentum heute begleiten. Die Autorin des ERF-Artikels hatte zwar auf einen Bibeltext meditiert, meinte aber, doch ich bin davon überzeugt, dass ich Gott ähnlich begegnen kann, wenn ich durch die Natur spaziere und ihn einlade, mit ihm zu sprechen. Ja, so gibt es viele Dinge, die sich nebeneinschleichen und den Gläubigen vormachen, dass er gesicherter im Glauben leben kann, wenn er das tut. Und es ist nicht nur eine Theorie, was hier gelesen wurde, sondern man merkt es sogar manchmal in der Praxis, wie Gläubige durch diese Dinge beeinflusst werden. Und sie gehen darauf ein. Als ob der Glaube an Jesus Christus, das neue Leben, nicht genügt. Also, wir werden ermahnt, den Inhalt unseres Glaubens festzuhalten, nicht schmälern zu lassen, nichts hinzutun zu lassen. Das ganze Heil in Jesus Christus ist vorhanden in dem Menschen, der wiedergeboren wurde. 8 Stücke nenne ich da mal einfach. Die Rechtfertigung ist hundertprozentig vorhanden. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 1 folgendes dazu und sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für alle, die in Christus Jesus sind. Fertig. Rechtfertigung ist fertig. Sie muss nicht mehr durch irgendetwas von außen beeinflusst werden, damit sie besser wird. In Christus ist die Lösung befreit vom Fluch der Sünde. Auch hier lesen wir im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 diese Worte. Der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Befreit von Sünde und Tod. Tod ist kein Gegenstand mehr. Ein drittes. In Christus ist die vollkommene Gnade sicher. Vollkommene Gnade, das heißt, Gnade ist ja Geschenk. Ist ja Geschenk, frei, ohne Verdienst. In Römer 3, Vers 24 lesen wir dazu, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Ohne Verdienst. Und wir wissen, es gibt viele christliche Strömungen, ja, auch die römisch-katholische Kirche, die immer sagt, du musst noch gute Werke hinzufügen, damit du auch selig wirst. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ist. Und hier brauchen wir uns nichts von jemand vormachen zu lassen, die vielleicht uns irgendwelche Dinge auflegen wollen, du musst noch das tun oder jenes tun, das fehlt dir noch, du bist noch nicht ganz gläubig. Ja. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann bist du los, frei vom Fluch der Sünde und des Todes. Und du hast das Geschenk der Gnade aufnehmen dürfen. Und noch dazu in Kolosser 2, Vers 13, können wir das auch noch so lesen. Da heißt es, er hat euch mit ihm, Gott mit Christus, lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat uns mit Jesus geschenkweise, Gnade, lebendig gemacht, geschenkt. Einfach so, ohne Verdienst. Ja, das dürfen wir festhalten, denn das macht uns froh und das macht uns auch freudig, darin zu leben und zu zeigen, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem Leben, dass Jesus der Herr ist, der Erlöser. Er macht frei in Gedanken, im Wesen und natürlich dann auch in Worten. Dann in Christus haben wir eine vollkommene Versöhnung mit dem himmlischen Vater. Ein Zusammenschluss mit ihm, dem himmlischen Vater, was vorher gar nicht möglich war. In Epheser 2, Vers 16 heißt es dazu, der Herr hat beide versöhnt mit Gott in einem Leibe, also hier Juden und Heiden versöhnt. Er hat sie versöhnt. Auf das Versöhnen kommt es an. Ja? Versöhnt mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Versöhnung. Ich bin total versöhnt mit Gott. Das darf ein Wiedergeborener immer wieder sagen. Total versöhnt. Da gibt es überhaupt nichts mehr, was noch versöhnt werden müsste. Und das soll uns ja durch mancherlei Lehren und so streitig gemacht werden. Du musst das machen, Bruder, jenes, Schwester. Ja, guck mal, du musst darauf noch achten und dies machen. Musst du gar nicht. Wenn du mit Jesus wandelst, wird er dich formen, so wie er das will. Du formst dich nicht selbst und das brauchst du nicht mehr. Manche Kinder Gottes sind so belastet worden mit solchen Aussagen, wie sie sich zu formen haben, dass sie fast Schiffbruch am Glauben erlitten haben. Weil sie sagen, das schaffe ich gar nicht. Ja, was willst du denn schaffen? Du kannst ja nicht mehr schaffen, als Gott in Jesus geschafft hat. Das ist alles. Du bist versöhnt dann mit Gott. Die Feindschaft ist ein für allemal zwischen Gott und dir getötet, weg. Dann kommt auch noch in Christus die Zurechnung hinzu. Uns wird etwas noch hinzugeschenkt durch Gott selbst. Durch Glauben sind wir auch Erben Gottes. Wir werden da noch beschenkt. Philipper 3, Vers 9. Philipper 3, Vers 9 lesen wir mal. Da heißt es, und in ihm sind wir gefunden, dass wir nicht haben unsere Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Zugerechnet wird. Ja? Und Römer 8, Vers 17, wir kennen ja meistens diese Stellen fast auswendig, aber sie sollen präsent auch werden in unserem täglichen Leben, da heißt es, sind wir Kinder, ja dann sind wir doch auch Erben, nämlich Gottes Erben. Und wir sind Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm auch hier leiden, damit wir auch zu seiner Herrlichkeit erhoben werden, wenn wir bei ihm bleiben. Dann dürfen wir uns freuen, wir sind reicher als alle. Als alle. Was kann uns in dieser Welt reich machen? Dienen. So reich wie wir sind, können wir, brauchen wir nichts mehr hinzu. Wir sind Erben, Gottes Erben, alles, was ihm gehört. Darum sagt ja auch Paulus an einer Stelle, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Alles ist euer. Und dann zählt er auf im Korintherbrief, ja, Paulus gehört euch, Apollos gehört euch, ja, Kephas gehört euch, überhaupt alles gehört euch. Was wollt ihr denn noch mehr? Ihr seid aber Christi. Und dadurch gehört euch alles. Mit Christus. Das dürfen wir wirklich hier für uns immer in Anspruch nehmen. Und wir haben eine, und das ist ja auch so, wo der Satan immer angreifen will, auch durch manche Nebeneingeschlichene, indem man sagt, na schau dich doch mal an, was du noch für Fehler machst. Du kannst doch gar nicht Gott gefallen. Was steht aber in 1. Johannes 2? Vers 1 und 2. So wir aber doch wieder sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, der gerecht ist und der vergibt. Vergebung der Schuld zu allen Zeiten. Das heißt, hier bleibt nichts hängen irgendwo. Ach, da habe ich was falsch gemacht, das läuft mir jetzt hinterher. Nein, es ist mir vergeben. Ich habe um Vergebung gebeten und bin reingeworden. Das ist sehr wichtig, das zu erkennen. Für ein Selbst. Sonst plagen wir uns mit unseren eigenen Fehlern und wir kommen nicht zum Lebenszeugnis, weil wir unfroh sind, wenn wir auf uns schauen. Der Widersacher versteht das, die Gläubigen zu unterwandern und ihnen den Heilsboden unter den Füßen, wenn möglich, wegzuziehen. Noch zwei Punkte. Was haben wir noch in Jesus Christus? Eine vollkommene Heiligung. Das schließt ja an das Wort der Vergebung. Wir sind in Christus 100% heilig. 100%. Das lassen wir uns nicht nehmen. Auch wenn uns äußerlich der äußere Leib manche Schwierigkeiten macht und uns noch Unheiliges zeigt, so sind wir dennoch total heilig. Das bedeutet doch, ich kann zu jeder Sekunde aufgenommen werden in den Himmel und brauche mich nicht zu fürchten. Paulus schreibt ja in 1. Korinther 1, Vers 30, dass Jesus Christus uns zur Heiligung gemacht ist. Zur Heiligung. Der äußere Mensch hinkt etwas hinterher, aber er hat nicht das Sagen. Er hat nicht das Sagen im Blick auf Heiligkeit vor Gott. Die Heiligkeit ist in Christus. Und 2. Korinther 3 lese ich in diesem Zusammenhang mal Vers 17 und 18. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist absolute Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Das pulsiert in den wiedergeborenen Gläubigen, das vorhanden. Und das kann nur Freude auslösen. Und noch ein achtes dazu, die Verherrlichung, Aufnahme in das ewige himmlische Reich Gottes. Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 3a, ich komme wieder und dann nehme ich euch damit hin, wo ich bin. Das gehört einfach dazu. Ich nehme euch da auch hinein, wo ich bin, in der Herrlichkeit. Merken wir, wenn das in uns pulsiert, und Judas wollte das der Gemeinde neu klar machen, kämpft für den Glauben, den ihr einmal bekommen habt. Haltet den fest, wenn das in euch pulsiert. Tja, wo ist denn da noch ein Problem? Wo ist denn da eine Sorge, die uns niederdrücken kann? Da ist doch alles vorhanden. Dieses Heil in Jesus Christus soll durch den Glauben, den wir empfangen haben, festgehalten werden und dann durch Leben auch verkündigt werden. Noch ein zweites. Für den Glauben kämpfen heißt doch, festhalten an dem, was die Gnade beinhaltet, die uns durch den Glauben zuteil wurde. Errettung, Erhaltung, Vollkommenheit. Und wer das nicht bekennt, sondern Zusätze oder Weglassungen fordert, bringt ein anderes Evangelium. Ein Evangelium, das zum Abfall verleitet vom Glauben, zur Schwächung des Glaubens verleitet, so dass wir nicht mehr von Sieg sprechen können, sondern nur noch von Niederlagen. Aber wie heißt es im Psalm? Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Man singt mit Freuden vom Sieg. Und das ist das, was jeden Tag bei uns sein darf und soll. Und soll nicht durch andere Dinge beeinflusst werden. Da, wo etwas hinzugetan wird und weggetan wird und die Verführung der Unterwanderung stattfinden soll, über diese Menschen hat der Apostel Paulus dieses schreckliche Wort gesagt, der sei verflucht. Er hat es ausgesprochen. Weil diese unter dem Fluch bleiben. Ja, es steht in Galater 1, Vers 9. Wir können das ja nachlesen. Galater 1, Vers 9. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Verflucht. Ganz klar wird hier Trennung vorgenommen, ja? Oder in 1. Korinther 16 lesen wir mal das noch dazu, Vers 22, um diese deutliche Trennung zwischen dem falschen Religiösen, was Einfluss nehmen will, und dem wirklichen Leben aus Gott zu erkennen. Da heißt es, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Verflucht. Ganz klares Wort, ganz klare Scheidung. Merken wir, wo wir stehen und stehen dürfen, und worauf wir achten sollen? Der Abfall drittens ist ja vorausgesagt, aber wehe dem, der ihm anheimfällt. Das Wesen des religiösen Abfalls von dem Angebot der Gnade Gottes ist unter anderem, die Verleugnung der Werke aus der Gnade. Es ist die Forderung, eigene Werke zu produzieren zur Gerechtigkeit, die hinzugefügt werden sollen. Und dazu heißt es ja auch in 1. Timotheus 4, wir lesen das mal, wie es sich ja zuspitzt, auch zum Ende hin. Da wird deutlich gesagt, was das für Menschen sind. Und hierunter fällt also auch dieses Gebot vom Zölibat. Nicht heiraten. Das ist satanisch. Das ist satanisch. Wem es gegeben ist, nicht zu heiraten, der soll es nutzen. Aber es wird nicht gebunden an das Glaubensleben und Dienst vor dem Herrn. Wie heißt es hier in 1. Timotheus 4, 1 bis 3? Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden. Speisen, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Sie gebieten, nicht zu heiraten. Ja, steht genau da. Und das ist nebeneingeschlichen. Das sind diese religiösen Lehren, die Gemeinde Jesu unterwandern. Petrus war auch verheiratet, Barnabas auch. Und die anderen Apostel, auch wenn Paulus es nicht war. Aber er sagt jedem nach seiner Gabe, es gibt kein Gebot dafür. Diese Nebeneingeschlichenen stellen eigene Gesetze auf und wenden sich somit gegen die allumfassende Erlösung und heilsame Gnade Gottes. Dieser Abfall allerdings, der dann offenbar wird, ist eine Vorbereitung oder eine Vorbereitungsstation für das antichristliche Reich. So lesen wir auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4, 2. Thessalonicher, dass ja zunächst der Abfall kommen muss. 3 und 4, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Es ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Dieser Abfall muss kommen, wird aber neu eingegliedert. Es sind da nicht Menschen, die plötzlich weg vom Fenster sind, wie wir sagen, sondern sie werden neu formiert zu einer neuen Gemeinde. Nämlich zu einer Gemeinde, die unter dem Antichristen dient. Und das lesen wir auch in der Offenbarung, in Offenbarung 13, dass ja auch der Antichrist Zeichen und Wunder tun wird, Feuer vom Himmel fallen lassen wird. Und darum werden die Leute, die Religiösen, ihm zufallen. Und zum Schluss sehen wir auch in Offenbarung 17, dass diese neue Kirche, die neue Formierung der Religiösen, auch aus dem Abfall heraus mit dem Tier gemeinsame Sache machen. Das Weib und das Tier. Und hier sehen wir auch diese Bezeichnung, dass das, was nebeneinschleichen will, sich überhebt durch Besserwisserei. Überhebt. Gott genügt nicht in Jesus. Ich weiß es besser. Ich mache das hinzu. Oh, manche Bücher, die müsste man tatsächlich ja verdammen und verbrennen. Ja, was da an Besserwisserei alles drin ist, was der Gläubige alles machen soll. Es ist schlimm. Aber es ist Teufelswerk, was das Leben der Gemeinde Jesu auf Erden begleitet. Begleitet. Besserwisserei. Ja, der Satan überhebt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, damit er einen eigenen Gottesdienst aufrichten kann, nämlich in Anbetung seiner Person. in Religiosität. So lesen wir auch im Propheten Daniel, Kapitel 11, Vers 36, dass er einen anderen Gott ehren wird, nicht mehr den Gott, der Himmel und Erde geschaffen wird, sondern den Gott der Festigungen mit Gold, Silber, Edelsteinen und mit vielen Kostbarkeiten. Ein anderer Gott muss natürlich auch andere Heilswerke haben. Darum werden die Heilswerke der Gnade Gottes verleugnet. Die können wir hier nicht gebrauchen. In Jesus Christus ist nicht alles vollkommen. Du musst dies, andere Heilswerke noch tun. Denn anderer Gott braucht andere Heilswerke. Es muss verleugnet werden, die ewige Rettung. Und wir sind so dankbar, dass wir die Reformation hatten. Und was auch der Mensch Martin Luther, der ja auch ein Mensch war wie du und ich, und hatte auch seine Fehler, aber was er in der Beauftragung Gottes tun durfte, ist gewaltig. Der Mensch wird gerecht allein durch den Glauben. Durch die Annahme. Annahme dessen, was Gott in Jesus getan hat. Und das muss im Verhältnis zu einem anderen Gott geleugnet werden. Ewige Errettung, Erhaltung zum ewigen Leben, Vollkommenheit muss geleugnet werden. Und das vierte, der Abfall macht sich auch bemerkbar im Wesensabfall. Die dann dem Abfall, und hier beziehe ich einmal auch die im Glauben geschwächt worden sind, durch Nebeneingeschlichene mit ein, die ja auch ein Stück zurückgegangen sind von der Vollkommenheit. Dieser Abfall hat auch ein besonderes Wesen oder verlässt das Wesen Jesu. Der religiöse Mensch verleugnet nämlich dann in seinem Leben das Wesen des neuen Menschen. Das lebt er dann nicht mehr. Und das ist das Ziel Satans. Und darum schreibt Judas so ernst, passt auf. Passt auf. Auch Gläubige können geschwächt werden. Und was passiert dann nicht mehr? Sie sind nicht mehr barmherzig, nicht mehr freundlich, nicht mehr demütig, nicht mehr sanftmütig, nicht mehr geduldig. Sie können nicht mehr vergeben, sie üben keine Liebe. Und manche Klagen kennen wir ja auch in unserer Zeit. Die sagen einfach aus, die Christen, die lieben nicht mehr. Wo ist denn die Liebe? Oder wo ist die Barmherzigkeit? Ja, wir müssen sagen, an manchen Stellen ist dort Glaubensschwächung schon geschehen. Aber diese Wesenszüge haben solche, die nicht in Christus sind, überhaupt nicht. Sie kennen kein Erbarmen. Deswegen gibt es auch diese falschen Geister, ja, diese pseudo-heiligen Geister, in verschiedenen Richtungen, die herrschen nur. Sie wollen nur herrschen. Sie sind nicht barmherzig. Sie wollen den Menschen beherrschen. Sie können auch nicht, wenn es darauf ankommt, freundlich mit jemand reden, sondern nur stark. Du hast das zu machen. Niederdrücken. Demut kennen die auch nicht. Sanftmut nicht. Geduld nicht. Vergebung nicht, sondern Anklage. Das kennen sie. Anklage und Liebe nicht, sondern immer draufschlagen, immer draufschlagen. Ja, das sind auch religiöse Geister in manchen Kreisen, wo sich auch Menschen ja Christen nennen, die von solchen Geistern bestimmt werden. Wir wissen das auch aus der Pseudo-Erweckung am Anfang des letzten Jahrhunderts, auch hier in Deutschland, in Berlin. Wie sich diese Geister entlarvt haben, darum musste es diese Berliner Erklärung geben. Weil man eindeutig sah, diese Geister sind nicht der Geist Gottes. Die sind von unten. Sie verstellen sich nur, als ob sie Geist Gottes sind. Aber sie sind herrschend, beherrschend und zerstörend. Besitzergreifend. Sie ziehen die Gnade auf Mutwillen, so schreibt Judas. Sie demonstrieren eine andere, wieder göttliche Freiheit, obwohl sie sich mit Worten auch auf Gott berufen, weil sie ja mit dabei sind. Sie sagen ja auch, dass sie an Gott glauben. 2. Timotheus 3 wird das aber ganz deutlich beschrieben, wie das einzuordnen ist und wie diese zu sehen sind. 2. Timotheus 3, Abvers 2. Es sind Menschen, die viel von sich halten, sie sind geldgierig. Das kann man gerade in diesen sogenannten christlichen Kreisen sehen. Die Veranstaltungen werden nur wegen des Geldes gemacht. Ja, da wird das Geld nur zum Schluss eingesammelt. Aber um die Menschen kümmert man sich gar nicht. Sie sind geldgierig, sie sind prahlerisch, was sie alles können und wer sie sind, sie hochmütig. Sie sind Lästerer und sie sind den Eltern ungehorsam. Das heißt, ich bin derjenige, der was zu sagen hat. Unterordnung ist gar nicht angesagt. Sie sind undankbar, ja gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust, das Wohlleben mehr als Gott. Sie haben, und das ist das, ich sag mal menschlich, das ist das Gemeine. Sie haben den Schein, als ob sie fromm sind. Man denkt, die sind fromm. Sie tun so. Aber etwas haben sie nicht. Die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft verleugnen sie und solche Menschen meiden. Also hier im Kontext zu Judas ist ja wirklich eine starke Aufforderung gesagt, wachsam zu sein, mit wem man es zu tun hat. Vor allen Dingen den eigenen Stand des Glaubens in Jesus, diese Vollkommenheit, diese Gnade, dieses Beschenktsein nicht zu verlassen, sich nicht trüben zu lassen durch irgendetwas, sondern sagen, danke, dass ich Gottes Kind heißen darf. Solche, die anders sind, die meide. Sie sind Nebeneingeschlichene, sie unterwandern die Gemeinde Jesu. Deshalb mahnt Judas, und ich nenne ihn jetzt den Bruder des Herrn, der Knecht Christi aber für den Glauben, den du bekommen hast, zu kämpfen. Das heißt, den allein selig machenden Glauben an Jesus Christus und sein Versöhnungsopfer in Ewigkeit im eigenen Leben absolut festzuhalten, nicht wanken zu lassen und dem Nächsten verkündigen zu dürfen, ich bin erlöst durch des Lammes Blut, vollkommen vor Gottes Augen. Der Glaube an diese Gnade Gottes in Jesus Christus ist absolut ausreichend. Ausreichend zum Heil der Seele durch alle Zeiten. An dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, jetzt könnte jemand sagen, ja, aber wir sollen doch in der Heiligung leben. Die Heiligung zum ewigen Leben ist fertig. Die Heiligung des äußeren Menschen dient dazu, um noch besser gebraucht zu werden, aber nicht, um gerettet zu werden. Um besser gebraucht zu werden vom Herrn. Gerettet sind wir ein für alle Mal durch die Heiligung Christi für uns. Diesen Unterschied müssen wir auch sehen. Manche meinen ja, wir hatten ja einen Hauskreis auch in Brieselang. Ja, wenn ich jetzt aber einen Fehler begehe und der Herr kommt, dann bin ich doch nicht dabei. Sag ich, wer hat dir denn das gesagt? Entweder bist du ein Kind Gottes oder bist es nicht. Fehler begehen wir alle. Dann wären wir ja alle nicht dabei, wenn der Herr wiederkommt. Wir sind geheiligt in ihm, vollkommen. Aber der äußere Mensch soll auch in der Heiligung zunehmen, damit er besser gebraucht werden kann als Verkündiger des Evangeliums. Wir sind in Ewigkeit vollendet, so steht es in Hebräer 10, auch Vers 14. In Ewigkeit vollendet, bereits jetzt vollendet. Jesus wurde die Ursache zur ewigen Seligkeit. Also alle Kompromisse mit anderen Heilslehren, die nicht in der Gnade Jesu absolute Heilsvollkommenheit sehen, im Werk und Wesen, sind Abfallswege. Gott in Christus ist der alleinige Herr und Herrscher über Leben und Tod, über Vergangenheit, über Gegenwart, über Zukunft. Das macht mich eigentlich so froh. Wir brauchen uns überhaupt gar nicht über die Zukunft Gedanken zu machen. Der Herr ist doch der Herr über die Zukunft. Wenn ich dafür sorgen müsste, dass die Zukunft besser würde, na, das würde schlecht ausgehen. Aber ich weiß, die Zukunft ist vom Herrn geregelt. Oh, da kann ich doch ganz getrost sein. Komme, was da kommen will. Es muss alles an dem Herrn vorbei und es geschieht nichts ohne ihn. Ja, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegt in seiner Hand. Er ist das Heil für alle, die im kindlichen Glauben zu ihm kommen, die ihm vertrauen und ihr Leben ganz in seine Hand legen. Er ist das Heil. Wir sollen also unsere Heilsgewissheit nicht schmälern lassen und uns nicht auf Abwege und in sündiges Handeln verführen lassen und nicht Gnade schmälern lassen in der Nachfolge des Herrn, sondern uns völlig auf Jesus besinnen, täglich besinnen und daran festhalten. Wer nicht allein Jesus Christus glaubensvoll und treu folgt, fällt dem Abfallstrom oder der Glaubensschwächung anheim, wird vom Widersacher Gottes missbraucht und verliert die geistliche Kraft und Frucht für die Ewigkeit. Aber Jesus Christus hat ja gesagt in Johannes 15, darin wird der Vater geehrt. Wenn ihr in mir seid, bleibt und ich in euch, dass ihr viel Frucht bringt. Das ist die Garantie. Ja, und der Satan will das natürlich nicht. Er will uns auf ein Nebengleis schieben, dass wir wohl gerettet bleiben, aber keine Frucht bringen. Denn auch das steht ja geschrieben, das kann ja passieren, 1. Korinther 3, Vers 15, dass man wohl eine falsche Frucht bringt, aufs Nebengleis geschoben wird, die Seele wird selig wie durchs Feuer, aber alles andere geht zunichte. Und dann fragt man sich, wozu habe ich die Jahre auf der Erde zugebracht, wenn gar nichts mehr Bestand hat von dem, was ich getan habe. Und hier kann man manchmal auch sagen, manches Leben, was selbstständig verlängert worden ist, auch in der Welt, Menschen, ja, da guckt man dann 15 Jahre später, hat er das genutzt, um sich zu bekehren? Nein, waren es vergebliche Jahre. Dann hat er nur noch mehr Sünde angehäuft, nicht? Wir sollen uns nicht bestehlen lassen. Kämpft für den Glauben in euch, sagt Judas, einer der strengsten Briefe in der Bibel im Neuen Testament. So auch die Bibelausleger, sie sind sich darin einig. Bis hierher diese Worte im Blick auf diese zwei Verse. Es gibt ja noch mehr Verse und die uns auch noch tiefer führen in das Geheimnis des Krieges zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Gemeinde. Es ist ein Krieg, der da ständig geführt wird. Denn der Satan und seine Dämonen haben ihr Wesen im Luftgebiet und sie schießen, wenn möglich ist, auf alle Kinder Gottes, um sie auszuschalten und nicht zum Segen werden zu lassen für andere.